Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Fast eine Woche lang war der Suezkanal blockiert. Heute Nachmittag ist das Containerschiff Ever Given wieder flott gemacht worden. Wieder Medienhype um das Riesenfrachtschiff sich in Memes spiegelt. Darüber reden wir gleich. Guten Abend und willkommen zur Kultur vom Tage. The Hill We Climb. Am Dienstag erscheint das weltweit beachtete Gedicht der jungen Poetin Amanda Gorman auf Deutsch. Bei uns kommt das Übersetzerinnen-Team zu Wort. Keine Ostergrüße mehr. Der Fotograf Louis Hechenbleichner lässt mithilfe einer geheimen Gästekartei des Personals die Geschichte eines Schweizer Luxushotels aufleben, während die Architekturhistorikerin Turit Fröbe in den Vororten Bausünden aufspürt.
Ganz viele Bausünden zeigen, wo das Haus lieber stünde oder was es lieber wäre. Dann wird ein Haus als Villa umgebaut. Kriegt dann Säulen und irgendwelche Balustraden. Oder es wäre lieber eine Ritterburg oder ein Schwedenhaus. Ganz beliebt natürlich die Toskana-Häuser. Die sind ja inzwischen so inflationär, dass es ganze Siedlungen davon gibt.
In Fazit nehmen wir Sie akustisch mit auf einen Spaziergang durch eine Bausünden-Gegend. An die 20.000 Frachtschiffe passieren im Jahr den Suezkanal. Was diese Route für den Welthandel bedeutet, darüber macht man sich üblicherweise kaum Gedanken. Und dann läuft plötzlich ein Containerschiff auf Grund. Der 400 Meter lange Frachter Ever Given wirkt schlicht monströs. Man fasst es kaum, wie winzig die Bagger und Schlepper aussehen, die den Giganten wieder flott machen sollten. Und nach fast einer Woche ist das am Nachmittag ja nun geglückt. Die Bilder der Freisetzung zirkulieren auf vielen Plattformen im Netz, sowie vorher die Aufnahmen des gestrandeten Riesen. Die Literaturwissenschaftlerin Berit Glanz interessiert sich für Memes, die viral gehen. Und da die Aufnahmen von der Blockade des Suezkanals eben dies tun, reden wir jetzt miteinander. Schönen guten Abend, Frau Glanz.
Hallo.
Haben Sie noch den Überblick und können uns sagen, welches Bild am meisten geteilt wurde?
Nee, ich glaube, niemand hat mehr den Überblick. Es ist so viel auf allen Plattformen, in so vielen verschiedenen Varianten. Also ich glaube, man kann gar keinen Überblick mehr behalten. Es ist einfach riesig.
Also man kann nicht sagen, ob es dann eher die Luftaufnahme des feststeckenden Schiffes war oder doch der winzig kleine Bagger, der das Schiff ja befreien sollte?
Also der winzig kleine Bagger und dieser große Schiffrumpf, das ist sicherlich ein Bild, was in vielerlei Varianten zu sehen ist. Und auch diese Flugaufnahme von diesem querstehenden Schiff im Kanal wurde in vielen Memes verwendet. Man sieht auch eine ganze Reihe von so Screenshots von der Website Vesselfinder, auf der man dann sehen kann, wie halt Boote warten vor dem Suezkanal. Aber es ist eben mittlerweile tatsächlich auch so, dass einfach ganz andere Beiträge zu diesem Riesenmeme gemacht worden sind. Zum Beispiel Sea Shanties oder es gibt Fanfiction, es gibt ein kleines Computerspiel. Also es ist relativ schwierig, den Überblick zu behalten.
Auf Twitter gibt es einen eigenen Containerschiff-Account und einen für den Baggerführer. Also das ist schon sehr ausdifferenziert, das Berichten über diese enormen Anstrengungen, die da gemacht wurden, um diesen langen Frachter wieder in die Spur zu bringen.
Das ist natürlich, wenn man so ein riesiges Schiff hat und dann so einen kleinen Bagger und es gibt dann so ein ikonisches Foto, dann werden natürlich auch so Narrative aufgerufen von David gegen Goliath oder so. Da kann man natürlich ganz tolle Geschichten weiterspinnen. Und wenn man dann so anthropomorphisierte Twitter-Accounts macht, wo dann der Baggerführer spricht oder wo das Schiff spricht, das lohnt sich natürlich in diesem Setup von dem kleinen Bagger und dem großen Schiff.
Sie hatten eben schon erwähnt, ein kleines Computerspiel ist kreiert worden rund um das Ereignis. Reagieren Leute auch bei anderen Ereignissen so schnell?
Also es gibt immer mal wieder so Memes, die wahnsinnig viel erzeugen. Also zum Beispiel Bernie Sanders, wo er diese Wollhandschuhe getragen hat. Das war auch ein Meme, was auf vielen Plattformen, vielerlei Varianten dann sichtbar wurde. Also das gibt es schon immer regelmäßig. Es wird sicherlich auch ein Tick mehr dadurch, dass momentan sehr viele Menschen einfach sehr viel Zeit online verbringen. Und das natürlich eine ganz spezifische Form von Internetkommunikation ist. Aber das ist jetzt kein Einzelfall. Aber es ist einfach ein sehr schöner Anlass.
Für was meinen Sie, Frau Glanz, steht dieses unglaublich hohe Interesse an einem zwar riesigen, aber letztlich ja doch auch gewöhnlichen Containerschiff, das wie andere zigtausend Schiffe Waren von Europa nach Asien und zurück transportieren muss?
Wenn Memes sehr erfolgreich werden, dann haben die oft eine metaphorische Funktion. Also stellen was besonders gut dar, was gerade unsere Realität prägt. Und dass da jetzt eben ein einzelner Mensch so ein Fehler gemacht hat und plötzlich steht der gesamte Globus still und der ganze Welthandel stoppt oder große Teile davon, Das ist natürlich eine ziemlich starke Metapher für das, was viele gerade im Kleinen auch privat erleben mit dieser Pandemiesituation, in der wir uns befinden. Ich denke, das hat sicherlich dazu beigetragen, sodass man sich da einfach wiederfindet in diesem alles ist auf Stopp.
Für Ägypten ist der Suezkanal eine Lebensader. Die Schiffsrechte und die Nutzungsgebühren machen ja gut ein Fünftel der Staatseinnahmen aus. Aber wir hängen natürlich auch vom Warenfluss ab, über den man allgemein vielleicht doch wenig nachdenkt. Kurz dachte man, es zeigt sich, dass der Kapitalismus zwischenzeitlich seine Grenzen erfährt. Kam da auch Schadenfreude auf im Netz?
Also ich glaube, es gibt immer so einen Schadenfreude-Moment, wenn irgendwie, also ich meine, Menschen empfinden Schadenfreude und das ist in diesem Fall natürlich auch besonders gut. Was aber tatsächlich auch gekommen ist im Kontext dieses Memes, ist, dass sich auch eine ganze Reihe von ForscherInnen zum Beispiel in den sozialen Medien zu Wort gemeldet haben und auf ihre Forschung verwiesen haben, eben zu einer Form von kritischer Logistik. Also was bedeutet das eigentlich weltpolitisch? Welche Zusammenhänge stecken dahinter? Was bedeutet der Suezkanal? Also in dem Kontext von diesem Meme oder wenn man sagt, in dem Kielwasser von diesem Meme kommt dann eben auch Wissen hervor und Leute können sich plötzlich mit was auseinandersetzen, was sie vorher eben überhaupt nicht irgendwie kritisch durchdacht haben. Eben wie eine Form von ja globaler Logistik oder dem Welthandel auf den Meeren.
Also es hat sich gezeigt, dass diese Panne, die die internationale Handelskette behindert, sehr anschlussfähig ist. Also Leute dazu bringt, die letzten Nachrichten dazu eben auch teilen zu wollen. Glauben Sie, dass jetzt, wo das Frachtschiff freigelegt ist, das Interesse schnell abnehmen wird?
Also Memes haben natürlich immer Konjunkturphasen, ne? Und es gibt dann eben eine Hochphase und das war sicherlich, als dieses Schiff dann feststeckte und dann hat es ja auch ein bisschen länger gedauert. Also Leute hatten auch Zeit, eben ihre Photoshop-Skills einzusetzen oder so. Jetzt ist das Schiff frei, jetzt werden wir sicherlich noch eine ganze Reihe von Memes sehen zu diesem Erfolg des kleinen Baggers, der ja irgendwie anthropomorphisiert worden ist und dann wird es irgendwann wieder abflachen und dann kommt das nächste, wo Menschen kreativ dann mitmachen.
Und das haben Sie im Blick. Über den enormen Medienhype um eines der weltweit größten, nach 6 Tagen wieder flottgemachten Containerschiffe habe ich mit der Literaturwissenschaftlerin und Bloggerin Berit Glanz gesprochen. Vielen Dank dafür.
Danke.
Es gibt Landschaften, die etwas Dramatisches, etwas ergreifend Schönes haben und Menschen aus aller Welt anziehen. Der Kurort Volpera, umringt von Bergen im Schweizer Engadin, muss ein solcher Ort sein. Und das Grand Hotel Waldhaus war eine Top-Adresse für Leute, die sich Luxus leisten konnten. 1989 wurde das Hotel zerstört, vermutlich durch Brandstiftung. Der Fotograf Louis Hechenbleichner interessiert sich seit langem für die vielen Aspekte des Tourismus im Alpenraum und hat nun ein Buch herausgebracht, das Einblick in die Geschichte des 5-Sterne-Waldhauses gibt. Keine Ostergröße mehr, Ausrufezeichen, steht auf dem Cover. Schönen guten Abend, Herr Hechenbleichner.
Schönen guten Abend.
Sie haben einen Fundus von etwa 20.000 Gästekarten zur Verfügung gehabt. Wie sind Sie an die herangekommen?
Ich interessiere mich allgemein für Tourismus, nicht nur als Fotograf, sondern die ganzen Ereignisse, die Geschehnisse. Wie läuft ein Hotel ab, das Innenleben, die Menschen, die Gäste. Das ist ein wesentlicher Teil meiner Arbeit und ich bin vor genau 10 Jahren mit meiner Frau nach St. Moritz gefahren, weil ich dort eine Ausstellung hatte und da haben wir das Hotel Schweizerhof besucht, das damals noch offen war. Und da haben wir in den Gängen eine kleine Ausstellung gesehen über Hotelgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Und da sehe ich in der Glasvitrine diese Karteikarten. Und als ich diese lese, da war ich wie elektrisiert und habe diese Texte da gelesen, diese sehr persönlichen Notizen über die Gäste, über die Stammgäste. Und da ist es mir wie ein Blitz durch den Kopf geschossen. Ich habe gedacht, das wäre doch Wahnsinn, daraus ein Buch zu machen, wenn es da mehrere gäbe. Ne? Und es brauchte dann letztendlich 5 Jahre fast, um eben den Besitzer dieser Karteikarten zu überreden, mit mir ein Buch daraus zu machen. Und ja, das hat dann noch weitere 5 Jahre gedauert, weil es sehr komplex ist. Und ich habe dann die Kulturwissenschaftlerin Andrea Kübacher beigezogen und gemeinsam mit ihr haben wir dann diese Karteikarten in 17 Kapitel eingeteilt. Und wir haben da eben Karteikarten gefunden mit Codes drauf. Da stand auf einer drauf zum Beispiel, großer Tiroler will nicht zahlen, aber es war kein Tiroler typischer Name. Oder Karteikarten waren da mit so Codes wie P, PPP. Und weil eben die Andrea Kübacher eine Kulturwissenschaftlerin war, hat sie das richtig erkannt, hat sie gesagt, wir müssen, weil ich habe zuerst nur 300 Karten gehabt. Und dann sind wir nochmal ins Engadin gefahren und haben im Hauptarchiv gestöbert, um sozusagen die Spur zu finden zu den anderen 20.000 Karteikarten, die es da so circa gegeben hat. Und auf einmal sind wir dann draufgekommen, eben durch die Andrea, dass diese Ps eine Kodierung waren. Das war der Code für Palästina-Schweizer, also für Juden. Ja. Und je mehr Peses vergeben haben, desto böser war der Jude. Und mit noch geringschätzenden Worten haben sie die dann beschrieben. Ne? Und genauso war Tiroler ein Codewort für Juden, weil Tiroler sind ja auch sehr bekannt für ihre Geschäftstüchtigkeit. Oder speziell bei uns in Tirol die Zillertaler, die haben bis heute den Ruf, dass man sie Juden nennt, ne? Weil sie so geschäftstüchtig sind. Aber dass das damals schon da war, das wird die Geschichtsschreibung hier in Tirol verändern. Und wir sind fast wie in Trance nach Hause gefahren, weil wir hier etwas entdeckt haben, was einfach auch ein neues Licht oder ein erweitertes Licht auf die Schweiz wirft, wie man Juden dort eben tituliert hat. Aber es hat auch positive Eintragungen gegeben über Gäste. Ja. In den 17 Kapiteln kommen ja auch Kapitel vor wie Hormone und Spione, die auch wieder unheimlich lustig sind. Das heißt, es bildet einfach die Menschheit ab in jeder Couleur in so einem Grand Hotel.
Die Gäste kamen ja aus New York, London, Brüssel, Berlin, Italien. Es waren vermögende Großstädter. Es gab viele Industrielle und Vorstandsmitglieder von Konzernen. Ich habe ein paar Karten mir natürlich auch angeguckt. Das Personal hat zum Teil, das haben Sie schon gesagt, ätzende Notizen gemacht, despektierliche Flotte. Einfacher klingt dann noch Spind auf Hochtouren zum Beispiel oder macht große Geschichte, weil ein anderes Kind hustet, sofort abgereist, empfängt Herrenbesuch oder dann auch hohes Tier im Dritten Reich, wird wohl kleiner geworden sein. Das stand dann 45 da drin. Was für ein Bild, Herr Hechenbleichner, ergibt denn die Gesellschaft, die über Jahrzehnte nach Volpera kam?
Na, erstens ist es mal spannend zu sehen, ein Hotel ist ja immer symbolisch betrachtet auch so wie eine Vorder- und Hinterbühne. Ja? Und in diesem Hotel, da hat es 300 Betten gegeben und 300 Angestellte, also eine sehr, sehr hohe Servicekultur. Das heißt, der Gast steht ja auch immer unter Beobachtung. Und das Personal entstammt ja meistens einer anderen sozialen Schicht. Und die Karteikarten erzählen ja auch ganz viel darüber, wie sind auch die Gäste mit dem Personal umgegangen, ja? Oder sind sie geringschätzig behandelt worden? Und dafür hat das Personal natürlich auch eine Antenne, ja? Wenn sie verletzt worden sind, dass sie sozusagen gesagt haben, wir rächen uns mit einer Eintragung auf der Gästekarte, ja? Und die maximale Form des Liebesentzuges war die Karte, keine Ostergrüße mehr, ja? Das war sozusagen, den Gast wollte man nicht mehr haben, ne? Und das ist eben total spannend. Das ist wie ein Soziotop, ein Soziogramm, was man rausliest in der ganzen Couleur, was wir Menschen sind. Wir können höflich, angenehme, zuvorkommende Menschen sein, aber genauso unausstehliche, böse Leute, die andere verletzen. Und das hat sich eben hier gezeigt. Aber was noch dazu kommt, ist eben diese zeithistorische Dimension, dass dort Nazi-Leute waren. Das heißt, im Speisesaal sind die Mörder und die Opfer zusammengesessen.
Was haben Sie denn herausgefunden über die Spannung, die da geherrscht haben muss?
Naja, erstens einmal, was wir jetzt gelegt haben mit dem Buch, ist eine große Öffnung eines einmaligen Archivs. Das heißt, in weiterer Folge werden sich wahrscheinlich Historiker, Kulturwissenschaftler noch tiefer mit dem befassen, weil jetzt sozusagen sind die Karten draußen und wenn man das Archiv noch weiter aufarbeitet, da kann man noch ganz andere Spuren lesen. Wer war zu der Zeit da? Was hat sich da konstelliert? Auch Adolf Hitler soll dort gewesen sein in der Gegend, wobei es keine Karte von ihm gibt. Der Verdacht ist bis heute da. Also was hat das damals alles für eine Rolle gespielt? Für uns jetzt in diesem Buch ist es darum gegangen, sozusagen ein Kaleidoskop der Gästeschicht sichtbar zu machen und vor allem auch auf dieser Hinterbühne, was passiert in der Beobachtungsebene des Personals, war das jetzt objektiv oder ist das ihre subjektive Geschichte gewesen, der Verletzung? Und es bildet einfach so wahnsinnig viel ab, weil eben 24 Stunden der Gast unter Beobachtung steht in so einem Hotel und der Mensch sich abbildet in all seinen Qualitäten, aber auch natürlich in den dunkelsten Niederungen menschlicher Seelenlandschaft.
Sie hatten ja schon gesagt, dass sehr viele Gäste jüdisch waren. Juden feiern Pesach, nicht Ostern. Hat man sich grußmäßig darauf eingestellt oder blieb es dann doch eher bei den Standard-Ostergrüßen, die ja mitunter dann eben nicht mehr versandt wurden?
Ja, das war jetzt nicht unser Thema, weil das ist nur mehr, das ist auch der letzte Direktor, der jetzt noch lebt, der war die letzten 8 Jahre dort. Ja. Der hat diese Karten übernommen von seinem Vorgänger. Da lebt keiner mehr. Wir haben das gar nicht aufarbeiten können. Das war auch gar nicht der Sinn dieses Buches, weil jetzt erst, sage ich jetzt mal, geht noch eine tiefere Historikergruppe vermutlich dran, das dann nochmal tiefer aufzuarbeiten. Aber was man hier natürlich schon lesen kann, dass eine unheimlich große Dichte von jüdischen Leuten dort waren, große Unternehmer, große Denker, und die haben sich hier auch alljährlich getroffen, die haben auch ihre Geschäfte dort gemacht, wenn sie runter zum Inn sind, dann die Trinkhalle. Das war wirklich Hochklientel von ganz besonderer Auswahl.
Kamen diese jüdischen Gäste und die, die überlebt haben? Es gab ja auch zum Teil ja doch auch zynische Vermerke, Partie, also abgereist. Einige, das weiß man, wurden eben in Auschwitz umgebracht und nach 1939 kamen eben weniger jüdische Gäste. Sind sie nach dem Holocaust zurückgekommen ins Waldhaus?
Ja. Sind auch wieder viele zurückgekommen. Sie wollten die Information haben, wo sind die anderen geblieben. Es war wieder so ein Treffpunkt, weil ja ganz viele Stammgäste auch dort waren. Aber wie traurig das war, natürlich auf den Karteikarten stand oben Partie, was auf Rätoromanisch oder Französisch heißt, abgereist. Aber abgereist ins Jenseits, weil sie vergast worden sind, weil sie ermordet worden sind. Man hat das so sprachästhetisch versteckt, aber dahinter standen unglaubliche Schicksale. Und da sieht man wieder, wie hier kodiert wurde. Und dieses Buch wird wahrscheinlich auch so etwas der Gewissenserforschung der Schweizer Seele sein, um mal nachzudenken, wie der Antisemitismus in Wahrheit auch in der Schweiz sozusagen seine tragischen Umtriebe gefeiert hat.
Luxus ohne Abgründe gibt es eben nicht. Der Fotograf Louis Hechenbleichner hat ein Fototextband herausgebracht und dafür die geheime Gästekartei des Grand Hotel Waldhaus in Volpera genutzt. Keine Ostergrüße mehr. Diese Anweisung fand sich auf vielen Eintragungen, weil eben nicht jeder Gast wiederkommen sollte. Sie ist der Titel des Buches, in dem es fast 500 Abbildungen gibt und das in der Edition Patrick Frey erschienen ist. Herr Hechenbleichner, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke Ihnen. Schönen Abend noch.
Ende Januar begeisterten sich US-Amerikaner und eine internationale Kulturszene für die sehr junge Spoken-Word-Dichterin Amanda Gorman und das Langpoem, das sie zur Amtseinführung von Joe Biden vorgetragen hat. The Hill We Climb. Verlage sicherten sich blitzschnell Übersetzungsrechte und sehr bald brach dann auch schon ein Streit über die Frage los, wer das Poem übersetzen kann, darf, sollte. Die deutsche Fassung ist abgeschlossen. Drei Frauen haben im Team daran gearbeitet. Wie sich der Wortfindungsprozess gestaltete, trägt Matthias Dell zusammen. Gleich zu Anfang hören wir die Stimme der Frau, die die Kontroverse über verpasste Chancen beim Erteilen von Übersetzungsaufträgen angestoßen hatte.
That statement is nonsense.
Sagt Janice Doyle, die Modeaktivistin aus dem niederländischen Leiden, wenn man sie fragt, wie mancherorts beklagt, ob nur Schwarze Schwarze übersetzen sollen. Das habe sie nie gefordert.
I've never stated something like that.
Doyle hatte es in ihrem Artikel Ende Februar als verpasste Gelegenheit bezeichnet, wenn man gerade für die Gorman-Übersetzung nicht auf schwarze junge Frauen aus der Spoken-Word-Szene zurückgreifen würde. Gewundert hat sich auch Tim Jung, der deutsche Gorman-Verleger. Und zwar über
eine Debatte, die in Teilen seltsame Blüten trägt, die auch in Teilen verkürzt und undifferenziert geführt wird.
Der Verlag Hoffmann und Kampe hatte sich für ein Team entschieden, bestehend aus der Lyrikübersetzerin Uda Strädling, der sprachsensitiven Autorin Kypra Gümüşay und der Journalistin und Politologin Hadice Haruna Oelker. Die drei hatten ihre Arbeit schon getan, bevor die Debatte losbrach. Der 64 Seiten schmale Band mit dem englischen und dem deutschen Text konnte bereits produziert werden, als es in den Feuilletons stürmte. Gut für die Übersetzung. Hadice Haruna Oelker:
Wir waren sehr froh, dass die Debatte erst kam, als wir fertig waren. Weil ich glaube, das hätte sie sogar sehr geprägt. Wir hätten gar nicht so frei einfach mit uns arbeiten können.
Frei mit uns, das heißt laut Kypra Gümüşay.
Wir haben wirklich sehr freudvoll und mit Lust und mit Spaß daran gearbeitet. Haben bis spät in die Nacht diskutiert und nie erschöpft und nie wütend oder sauer aufeinander, sondern immer im Vertrauen darauf, dass die anderen genauso daran interessiert sind, dass all diese Elemente mit eingewoben werden.
Was das konkret bedeutet, lässt sich an der Selbstbeschreibung von Gorman als Skinny Black Girl sehen. Kurze Wendung, langes Abwägen.
Da haben wir bis zum Schluss wirklich gerungen, also nicht nur miteinander im Sinne von unterschiedlichen Lesarten, sondern auch mit der Schwierigkeit, diese kurze, knappe und doch auch selbstironische Bezeichnung Gormans für sich selbst, dafür eine Entsprechung zu finden,
sagt Uda Strädling, die Übersetzerin, die diese Stelle auch als eine beschreibt, an der sich für sie durch das Miteinander neue Perspektiven ergaben. Welche Assoziationen in diesem Fall an deutschen Wörtern hängen? Hadice Haruna Oelker:
Vieles hätte vielleicht noch größer geklungen, aber es hätte Bilder im Kopf von LeserInnen ausgelöst, die wir nicht wollten.
Weil mit anderen Begriffen andere Vorstellungen von schwarzen Körpern verbunden sind. Aus dem Fernsehen, aus der Geschichte. Uda Strätling.
Alle Vorschläge in Richtung spindeldürr, schmächtig, schmal kamen nicht in Frage. Und schließlich haben wir Amanda Gorman selbst angefragt, wie das zu verstehen ist.
Und sie hat uns ganz klar gesagt, es bezieht sich auf ihren Körper. Und dann ein Bild zu finden im Übertragenen, im Deutschen, das keine Stereotypisierung von schwarzen Menschen darstellt, das war herausfordernd. Und so kamen wir auf das kleine, dünne, schwarze Mädchen. Weil das einen Klang trotzdem transportiert, auch wenn viele Worte, die vorher gefunden wurden, vielleicht interessanter geklungen hätten.
Letztlich verweist die Aufmerksamkeit für das Gorman-Gedicht aber nur auf das Geschäft von literarischer Übertragung überhaupt. Schon der Titel »The Hill We Climb« spielt auf einen spezifisch US-amerikanischen Ort an. Uda Strätling.
»The Hill« hat im Amerikanischen natürlich einen gewaltigen Heilraum, der damit schwingt und der sofort den Lesern in den USA sich eröffnet. »Capitol Hill« als Sitz, Herzstück der amerikanischen Demokratie. Und es verweist natürlich auch auf den Sturm aufs Kapitol am 6.1. und viel weiter zurückliegende historische, gründungsmythologische Konnotationen, die wir natürlich alle nicht haben. Und eine umständliche Relativkonstruktion verbot sich einfach von vornherein.
Eine andere Abweichung auch, wenngleich Kübra Gümüşay am liebsten nicht den Hügel in den deutschen Titel gepackt hätte.
Das Element des Lichtes, was sie immer wieder beschreibt. Und hätte ich dann einen anderen Titel wählen dürfen, dann hätte ich sicherlich etwas mit den Teilen genommen, wo sie über das Licht spricht.
Aber der Band heißt nun Den Hügel hinauf, denn
der Fokus sollte eben auf diesem Hügel, der immerhin so einen schwachen Anklang hat an Hill, der sollte gewährleistet sein. Und dann fanden wir, dass hinauf immerhin den Aufbruch ein bisschen anklingen lässt.
Apropos Aufbruch. Wie beurteilen die drei nun das Experiment? Kübra Gümüşay?
So hat sich eigentlich diese Übersetzung angefühlt wie ein Tanz durch die Sprache.
Am 30. März erscheint in einer schmalen zweisprachigen Ausgabe bei Hoffmann und Kampe die Übersetzung von Amanda Gormans Poem »The Hill We Climb«, den Hügel hinauf. Matthias Dell hat die Arbeitsschritte und Überlegungen der Übersetzerin zusammengetragen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Verleihung der Oscars Ende April wird erstmals seit mehr als 50 Jahren nicht in Hongkong zu sehen sein. Grund ist offenbar die Nominierung einer Dokumentation über die Protestbewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Steffen Wurzel.
Der norwegische Dokumentarfilmer Anders Sømmerhammer beschreibt in Do Not Split die Vorgänge während der Pro-Demokratie-Proteste in Hongkong vor 2 Jahren. Chinas Staats- und Parteiführung macht bereits seit Wochen Stimmung gegen den Film. Sowohl offen, über die staatlichen Medien etwa, als auch verdeckt. Unter anderem die Nachrichtenagentur Bloomberg hat Anfang März berichtet, dass die Kommunistische Partei Chinas Druck auf die Medien Hongkongs macht, damit diese nicht über die Oscar-Chancen für den Kurzfilm berichten.
Die Schauspielerin Martina Gedeck wird beim Bayerischen Filmpreis mit dem Ehrenpreis gewürdigt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der den Preis vergibt, bezeichnete die 59 Jahre alte Wahlberlinerin als deutsche Meryl Streep. Die Auszeichnung soll der Schauspielerin am 28. April im Rahmen einer Fernsehsendung überreicht werden. Mit dem undotierten Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten wurden bisher unter anderem Wim Wenders, Hannelore Elstner und Bruno Ganz geehrt. Der mit 10.000 Euro dotierte Arnold-Bode-Preis 2021 geht an das kubanische Künstlerkollektiv Insta und die Künstlerin Tania Bruguera. Die Auszeichnung würdige deren Einsatz mit künstlerischen und diskursiven Mitteln für demokratische Transformationsprozesse auf Kuba, teilte die Kasseler Kulturdezernentin mit. Die Installations- und Performance-Künstlerin Bruguera gründete 2015 in Havanna mit anderen das Kollektiv Insta. Die Abkürzung steht für Hannah Arendt Institut für Artivismus. Die Auszeichnung der Stadt Kassel würdigt Kunst der Gegenwart und ist nach dem Gründer der Weltkunstausstellung Documenta Arnold Bode benannt. Nach dem Abgang von Klaus Dörr als Intendant der Berliner Volksbühne übernimmt ein Frauenduo vorübergehend die Spitze des Theaters. Die Dramaturgin Sabine Zielke sowie Gabriele Gornowitsch, Geschäftsführerin bis 2014, bilden die Leitung des Interimsdirektoriums, wie die Senatskulturverwaltung mitteilte. In der kommenden Spielzeit wird der Dramatiker und Regisseur René Polesch neuer Intendant der Volksbühne. Dörr hatte nach Vorwürfen von mehreren Frauen Mitte März seinen Posten abgegeben. Im Rahmen des Festjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland soll die alte Magdeburger Synagoge digital wieder aufgebaut werden. Zentral sei dabei die Visualisierung des Innenraums der bei den Novemberpogromen von 1938 zerstörten Synagoge, teilte die Synagogengemeinde Magdeburg mit. Besucher könnten den Gebetsraum digital durchschreiten und ausgewählte Objekte aus der Nähe betrachten.
Das war Christian Neugebauer mit den Kulturnachrichten. In ihrem Bestseller Die Kunst der Bausünde, zu dem es auch einen erfolgreichen Abreißkalender gibt, zeigt die Architekturhistorikerin Turit Fröbe, dass Bausünden spannender sind, als man auf den ersten Blick annimmt. Weil in den Innenstädten inzwischen aber viele architektonische Scheußlichkeiten abgerissen wurden, hat sich die Autorin mit der Kamera in die Peripherie der Städte begeben. Denn dort entfalten sich Bausünden ungebrochen. In ihrem Buch Eigenwillige Eigenheime dokumentiert Turit Fröbe das in den schönsten Farben. Andrea Gerg hat einen Spaziergang mit der Vermittlerin von Baukultur unternommen und dabei auch erfahren, wie man eigenwillige Eigenheime überhaupt erkennt.
Eigentlich erkennt man eine gut gemachte Bausünde in der Regel ganz gut. Da fragt man sich, was ist da passiert? Was haben die sich gedacht? Die sprengt den Kontext, sprengt den Rahmen. Sieht anders aus als die Nachbarhäuser.
Seit über 20 Jahren sammelt Turit Fröbe Bausünden. Das sind architektonische Stilblüten, wie die rosarote Shopping Mall Alexa am Berliner Alexanderplatz mit ihrem verrutschten Art-Deco-Stil. Solche baulichen Entgleisungen, sagt Turit Fröbe, seien allemal besser als der mittelmäßige und mutlose Einheitsbrei, der ansonsten unsere Innenstädte prägt oder vielmehr geprägt hat. Denn viele klassische Bausünden, die für Empörung sorgten, fallen inzwischen der Abrissbirne zum Opfer oder werden hinter Spiegelfassaden versteckt. Die Angst anzuecken sei groß und so dominiere die langweilige, banale Investorenarchitektur. Zum Glück gibt es aber Einfamilienhaussiedlungen, in denen sich die Bausünde ungebrochener Beliebtheit erfreut.
Ganz besonders anfällig für Bausünden sind zum Beispiel Reihenhäuser oder Doppelhaushälften. Also diese unmittelbare Nähe zum Nachbarn, die kitzelt eigentlich diesen Drang nach Individualisierung hervor. Und dadurch entstehen oft lustige Sachen. Also da zeigt so eine Doppelhaushälfte wirklich, guck nur mich an, nicht den Nachbarn, nur meine Hälfte ist wichtig. Und an der werden dann die Wohnwünsche an der Fassade verdeutlicht oder in den Außenraum getragen.
Viele Bausünden entstehen erst nachträglich durch Umbau, Überformung, Dekoration. Da muss eine einsame Säule einen Jalousiekasten tragen. Ein Anbau hockt wie eine Kröte über dem Ausgangsgebäude. Skulpturale Dekorationsorgien wuchern an Fassaden und in Vorgärten. Ob Villen von der Stange, Gartenzwergkolonien oder ruinös komponierte Gartenmauern. Bausünden stülpen das Innenleben ihrer Bewohner nach außen.
Ich behaupte immer, dass Bausünden eigentlich Street Art sind, dass sie immer eine Message haben. Also ganz viele Bausünden zeigen, wo das Haus lieber stünde oder was es lieber wäre. Dann wird ein Haus als Villa umgebaut, kriegt dann Säulen und irgendwelche Balustraden. Oder es wäre lieber eine Ritterburg oder ein Schwedenhaus, keine Ahnung. Ganz beliebt natürlich die Toskana-Häuser. Die sind ja inzwischen so inflationär, dass es ganze Siedlungen davon gibt.
Mit einer guten Bausünde bringen nicht nur die Bewohner ihre Individualität kreativ zum Ausdruck, auch über den Zeitgeist verraten die architektonischen Sonderlinge einiges. Wenn Plattenbaufassaden mit Fachwerkhäusern übermalt werden, handelt es sich um zeittypische Instant-Tendenzen, sagt Turit Fröbe. Alles soll wandelbar bleiben. Keiner will sich festlegen oder zu viel Arbeit haben, was man auch an Zäunen und Vorgärten sehen kann.
Also eigentlich alles, was man mit dem Garten verbindet, das verschwindet gerade. Also in den Gärten darf kein Leben mehr stattfinden, da darf kein Grün mehr sein. Also statt Rasen ist da jetzt ein Schotterbeet, statt Hecke eine Gabione, diese Radkästen mit Steinen drin. Und wenn Pflanzen, dann noch dieser Buchsbaum. Und weil der ja geschnitten werden muss, Gibt es den auch schon in der künstlichen Variante? Also wirklich in vielen Siedlungen überlebt kein Insekt und kein Lebewesen mehr. Es ist wirklich dramatisch. Also das finde ich auch, also führt mich auch an die Grenzen. Aber diesen Gestaltungswillen dahinter, den finde ich trotz allem faszinierend.
Wer mit Turit Fröbe einen Bausündenspaziergang unternimmt, beginnt auf einmal anders zu sehen. Denn Mottogärten, abenteuerliche Garagenkreationen und andere bauliche Entgleisungen lassen sich wie offene Bücher lesen. Vorausgesetzt, man schafft es, so offen und versiert darauf zu schauen wie Turit Fröbe.
Also ich arbeite mit dem liebevollen Blick, aber ich muss vielleicht grundsätzlich dazu nochmal sagen, ich kämpfe eigentlich für gute Architektur. Das ist mein eigentliches Ziel. Solange aber die gute Architektur fehlt, erfreue ich mich an den Bausünden. Und eine wirklich schreckliche Bilanz, die ich nach 20 Jahren Bausündensammelei ziehen kann, das ist wirklich eigentlich erschütternd, ist, dass ich kein Buch zusammenkriegen würde über gute Architektur, die ich zufällig finde. Das ist wirklich traurig.
Und auch dafür gibt es Gründe, für die Turit Fröbe einem mit ihrem unterhaltsamen, lehrreichen und pointierten Bildband die Augen öffnet. Sodass künftige Spaziergänge nicht mehr nur durch die immer gleichen Parks führen müssen, sondern auch ein Gang durch die nächstgelegene Eigenheimsiedlung zum Abenteuer werden kann.
Ich finde es wichtig, den Eigenheimbesitzern eigentlich gegenüber Gnade walten zu lassen. Die wissen es nicht besser. Es fehlt in Deutschland an so einem baukulturellen Bewusstsein in unserer Gesellschaft. Und solange das nicht da ist, werden wir mit diesen Stilblüten leben müssen. Und sie sind charmant. Also ich fände es schrecklich langweilig, wenn alle in den gleichen Häusern leben würden, mit den gleichen Gärten, von den gleichen Zäunen umgeben wären.
Turit Fröbe, ihr Buch Eigenwillige Eigenheime, die Bausünden der anderen, ist bei Dumont erschienen. Andrea Gerg war unterwegs mit der Architekturhistorikerin. Dubai steht für Luxus und Bauboom und auch für den Versuch, mit der Kunst zu punkten und das schlechte Image des autokratisch geführten Emirats aufzubessern. Heute ist in Dubai die jährlich stattfindende internationale Kunstmesse eröffnet worden. Sie ist wichtig für Aussteller aus dem Nahen Osten, aus Nordafrika und Südasien. Die Journalistin Sabine Bevogel besucht die Art Dubai nicht zum ersten Mal. Wir haben wegen der Zeitverschiebung vor der Sendung miteinander gesprochen. Ich will Sie, Frau Vogel, nicht damit überfallen, aber ich habe vor ein paar Wochen Jan Böhmermanns Magazin Royal gesehen und das ist natürlich zum Heulen, wenn man hört, wie grob naiv Influencer vom Glamour in Dubai schwärmen, ohne auch nur einen Gedanken an die Arbeitssklaven zu verschwenden, die der Emir für den Pomp gnadenlos ausbeutet. Und natürlich reden Influencer nicht über Verpflichtungen, die sie eingehen, wenn sie aus dem Touristenparadies posten. Sie sind vom Messeveranstalter eingeladen worden. Wird von Ihnen dafür eine rege Berichterstattung über die Kunstmesse erwartet?
Wie Sie schon gesagt haben, fahre ich ja schon länger hierher, genau genommen jedes einzelne Jahr, seit sie gegründet wurde 2007. Und wir konnten immer berichten, wie wir wollten. Ich war teilweise auch sehr, sehr kritisch und bin weiter eingeladen worden. Wir unterzeichnen keinen Vertrag. Es gibt absolut keine Restriktionen, nichts. Wir sind völlig unabhängig. Und die Messe ist auch völlig unabhängig. Die müssen in nichts Rücksicht nehmen, die müssen nicht nachfragen, die haben keine langen Hierarchien. Die ist private public, also die Regierung ist zwar Shareholder, aber sie mischt sich überhaupt nicht ein. Nicht in die Messe und nicht in unsere Berichterstattung.
Also Kunstmarktberichte kommen komplett ohne Zensurvorgaben aus. Da haben Sie auch von Kollegen nichts anderes gehört.
Nein, das ist wirklich, da gibt es keine Zensur.
Die Messe fand ja bisher in einem Luxushotel statt, jetzt erstmals in einem Bürokomplex des Internationalen Finanzdistriktes in Dubai. Warum das?
Das ist eine interessante Frage. Das habe ich mich auch sehr gewundert vorher, denn dieses Luxushotel hat was Märchenhaftes, was Verzauberndes. Und es ist eine ganz schöne Atmosphäre um so einen ganz anderen kulturellen Kontext, nämlich die Kunst des Nahen Ostens, die ja viel mit Ornamenten arbeitet, besser einordnen zu können. Jetzt mit der Pandemie waren die Situationen so schwierig, dass die nicht mehr wussten, wie sie in diesen Kongresshallen des Hotels die Sicherheit gewährleisten konnten. Da ist nicht genug Luftzirkulation. Und so kamen die auf die Idee, die Zelte in dem District aufzustellen, in dem Finanzdistrikt. Aber interessanterweise war die allererste Messe 2007, die hieß noch DIFC, Gulf Art Fair, und die wurde dort angekündigt, dass sie dort stattfinden wird. Das war noch ein Rohbau, man musste damals ausweichen in dieses Hotel und fand es dann so schön und blieb. Und jetzt durch die Pandemie kommt man zu der Ursprungsidee zurück.
Warum lässt man eine Messe in dieser schwierigen Zeit dann überhaupt stattfinden, zumal die Nummer der teilnehmenden Galerien von rund 120 auf 50 geschrumpft ist? Und natürlich leiden Menschen in Dubai auch unter dem Virus.
Also in Dubai ist die Durchimpfungsrate 60%. Hier tragen alle auf der Straße Maske, was, kann ich Ihnen sagen, bei 30 Grad mittelknusprig ist. Aber es ist wirklich ganz, ganz konsequent sind die hier. Die Zahlen sind bei 9,3 Millionen Einwohnern mit knapp 2000 niedriger als in Österreich. Also die Situation für die Messe ist in Ordnung. Und der Scheich wollte es oder die Regierung wollte es. Die legen ganz großen Wert, dass kulturelle Veranstaltungen abgehalten werden. Nächste Woche findet die Art Night statt. Es wird ja noch die World Expo stattfinden. Es wird noch eine andere Kunstmesse stattfinden, die nicht so wichtig ist. Also das war ihnen sehr, sehr wichtig. Und auch die Galerien aus dem Nahen Osten haben das gern wollen.
Wie viele Galeristen aus Europa haben denn den Weg nach Dubai gemacht?
Sehr wenig. Interessanterweise einige aus Frankreich. Man hört auch sehr viel Französisch reden auf der Messe, was mich sehr erstaunt hat. Aber es sind drei Galerien aus Frankreich da, eine aus Italien, Continua, die mehrere Filialen überall auf der Welt hat. Grinzinger aus Wien hat abgesagt. Also die Situation ist doch zu schwierig. Überhaupt von diesen 50 Galerien, muss man leider sagen, ist die Qualität nicht die höchste. Und ich habe heute mit dem Pablo Del Val, dem Direktor, geredet, dem künstlerischen Direktor. Er meinte, die Galerien haben überhaupt erst am allerletzten Tag zugesagt. Er hätte schon gedacht, das wird überhaupt nichts. Und dasselbe wäre mit den Besuchern gewesen, die sich angemeldet haben. Die hätten alle einen Tag vor der Öffnung eigentlich erst zugesagt. Also offenbar ist die Unentschiedenheit sehr groß.
Gut, aber die allein ist ja noch nicht der Grund dafür, dass man vielleicht mittelmäßige oder jedenfalls nicht sehr hochwertige Kunst mit nach Dubai nimmt. Was haben Sie denn heute am ersten Tag gesehen? Was wird gezeigt?
Das ist leider der Fall, dass das Niveau, das ich von der Art Dubai gewöhnt bin, heuer nicht, dieses Jahr nicht gehalten werden kann. Was ich wirklich schade finde. Also es wird viel Malerei gezeigt, die nicht wirklich so zeitgemäß ist. Es wird sehr konservativ, sehr vorsichtig, was gezeigt wird. Es ist eine Kunstmesse, die zeigt, dass alle hochgradig verunsichert sind und mit dieser Situation nicht unbedingt umgehen können. Aber interessant ist auch, ich traf einen Sammler aus Indien, der hatte sich wahnsinnig auf die Messe gefreut. Und er hat gesagt, seit einem Jahr hat er keinerlei Kunst kaufen können und will jetzt alles Geld ausgeben. Und die Messe hat den Sammlern vorab PDFs mit den ganzen Arbeiten geschickt, dass sie sich gut vorbereiten konnten und geht wirklich davon aus, dass hier eine Kauflust losrauscht.
Und die Stimmung zwischen denen, die wie Sie die Messe besuchen, wie ist die?
Die Stimmung ist euphorisch, weil alle froh sind, Menschen zu treffen. Alle freuen sich, endlich wieder Kunst in echt zu sehen. Das ist ja wirklich ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man es sich digital anschaut. Das passiert ja gar nichts. Und es sind viele Gespräche. Die Leute lassen sich sehr viel erklären, schauen sich die Kunst sehr genau an. Ob es zu Verkäufen gekommen ist, kann ich gar nicht so abschätzen.
Heute ist die 14. Art Dubai eröffnet worden. Sabine B. Vogel besucht die Messe seit vielen Jahren immer wieder und hat uns erste Eindrücke geschildert. Und nun schauen wir mit Hans von Trotha auf das, was das Feuilleton am 30. März nach vorn bringt.
Gerade im Radio, aber keineswegs nur, geht es oft vor allem darum, wie etwas klingt. Im Feuilleton ist davon gar nicht so oft die Rede, jetzt aber geballt. Vor allem dank eines Gedichts, das die meisten von uns nicht hätten übersetzen dürfen. Aber nicht nur. Das FAZ-Feuilleton würdigt außerdem eine ganz andere, ganz reine Form des Klingens, den Glauben als Form und Klang. Das künftige Magdeburger Domgeläut, berichtet Gerald Felber, soll der Architektur der gotischen Kathedrale ebenbürtig sein. Was für ein schöner Gedanke, ein Klang dieser erhabenen Architektur ebenbürtig. Das hinzubekommen braucht, Zitat, vor allem Vorfeldarbeit. Statisch-akustische Gutachten, gemeinschaftliches Nachdenken über die zukünftigen Glockennamen und Sprüche, vor allem aber über ihre Verteilung im Westwerk. Die daraus entstandene Vision, technisch umgesetzt vom Magdeburger Architekturbüro Sussmann und Sussmann, ist, so die FAZ, inzwischen sehr anschaulich auf einer eigenen Website domglocken-magdeburg.de zu betrachten, nachzulesen und als Klangsimulation auch schon vorzuhören. Vorgehört haben wir alle auch das Gedicht, das ab heute auf Deutsch nachzulesen ist. Ab sofort heißt The Hill We Climb auch den Hügel hinauf. Das klingt tatsächlich ganz anders. Die Herangehensweisen an dieses Ereignis sind von Feuilleton zu Feuilleton unterschiedlich. Mission erfüllt, befindet Carsten Otte in der Taz. Die Übersetzung meint er überzeugt in den meisten Punkten. Michael Braun stellt im Tagesspiegel fest, der große Jubel über das, Zitat Oprah Winfrey, Inbild sanfter Anmut, ist mittlerweile verhallt. Die Bühne ist leer. Was Amanda Gorman davor trug, war ein imponierendes Beispiel einer liturgisch inszenierten Spoken-Word-Poetry. Aber nur 2 Monate später, da ihr Gedicht in deutscher Übersetzung vorliegt, wird sich die kollektive Ergriffenheit wohl nicht wiederherstellen lassen. Das liest sich bei Carsten Otte in der Taz so. Vielleicht wäre es hilfreich gewesen, in dem Band einen Videolink zur Veranstaltung aufzunehmen, denn nur über den Gedichttext lässt sich schon bald nicht mehr nachvollziehen, warum der Auftritt der 22-jährigen Lyrikerin die Amtseinführung von Joe Biden überstrahlte. In der FAZ zitiert Hubert Spiegel den Politologen Zach van Barkovich mit der Bemerkung, Amerika sei wohl die einzige Nation, deren Identität vor allem auf ihrer Rhetorik beruht. An ihren Versen soll ein ganzes Land gesunden, meint Hubert Spiegel zu Amanda Gorman. Das deutsche Publikationsprojekt fasst er so zusammen. Das Gedicht wird zweisprachig abgedruckt, ergänzt um einige Fußnoten eines dreiköpfigen Übersetzerinnen-Teams sowie eine Einführung von Oprah Winfrey, die exakt 12 salbungsvolle Sätze umfasst. Macht 64 Seiten zum Preis von 10 Euro. Die Startauflage beträgt 50.000 Exemplare, die dritte Auflage wird gerade gedruckt. Kaffeetassen und T-Shirts mit Gormans Konterfei waren schon vorher erhältlich. Die Marketingmaschine war angeworfen und es sieht zurzeit nicht so aus, als sollte sie jemals wieder zum Stillstand kommen. Wenn ein amerikanischer Präsident Dichter wäre, meint Hubert Spiegel, würde er Verse schreiben wie Amanda Gorman. Und wenn eine amerikanische Dichterin Präsidentin wäre, täte sie dasselbe. Ganz am Rande des Feuilletons geht es auch noch um ein anderes US-amerikanisches Medienphänomen. Auch da hört man gleich den arg unterschiedlichen Klang der deutschen Übersetzung. Kurt Sagatz weist im Tagesspiegel auf ein erwartetes und nun ausgewertetes Phänomen hin, das Donald Trump prophezeit hatte. Dass nämlich die Nachrichtenbewertungen sinken würden, wenn ich nicht da wäre, so Trump. Und er hat sich nicht geirrt, so Kurt Sagatz. Überraschend ist vielmehr, wie groß die sogenannte Trump-Beule ausgefallen ist. Demnach ging die Online-Reichweite der dem Trump-Kritiker Jeff Bezos gehörenden Washington Post von Januar auf Februar um 26% zurück. Überraschend für uns vielleicht auch die nachgerade onomatopoetische Wortschöpfung, mit der die Amerikaner dieses Phänomen bezeichnen und die mit Trump-Beule mehr als unzureichend übersetzt ist. In echt heißt es nämlich Trump-Slump.
Soweit Hans von Trotha. Ich bin Sigurd Brinkmann und verabschiede mich.